Es gibt Momente in unserem Leben, die sind besonders gut dazu geeignet, einmal einen Blick zurückzuwerfen. Ein Geburtstag, ein Jahreswechsel. Und je nachdem, wie wir diesen Blick zurückwerfen, was gerade in der Vergangenheit passiert ist, dann ist es gerade umso mehr notwendig, dass wir den richtigen Blick in die Zukunft haben. Und darum soll es heute eigentlich gehen. Einen Blick zurückzuwerfen, da werden wir in das 10. Kapitel des Hebräerbriefs hineinschauen, aber dann auch eben einen Blick auf das Ziel in der Zukunft aufzuweisen. Damit herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Glaubensimpuls. Ja, der Schreiber, der diesen Hebräerbrief schreibt, der tut genau das. Er erinnert die Briefempfänger an das, was in der Vergangenheit geschehen ist, und er möchte ihnen dann aber ihren Blick nehmen und auf die Zukunft ausweisen und sie doch dadurch eben ermutigen. Er möchte gerne, dass sie das Ziel fest im Auge behalten. Vielleicht einen Vers gerade, bevor wir weitermachen. Hebräer 10, Vers 37. Dennoch eine ganz kleine Zeit, und der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben. Darin gipfelt eigentlich die ganze Ermutigung des Schreibers, und auch das wird unser letzter Punkt sein. Aber vielleicht erstmal von vorne ab. In Vers 34 lesen wir, Vers 32, erinnert euch aber an die früheren Tage. Und da geht der Schreiber eben ganz weit zurück und erinnert die Hebräer an den Tag, an den sie sich bekehrt hatten, an den sie zu Jesus Christus gefunden hatten, an den sie ihn im Glauben angenommen hatten, als ihren Herrn, als ihren Retter. Und weil sie Juden waren und sich jetzt aber zu Christus bekannt hatten, hatte das viel Kampf der Leiden für sie bedeutet. Vers 32b. Und das bedeutete für sie, dass sie auf der einen Seite selbst Verfolgung erlitten hatten, Schmähung und Drangsale, andererseits aber auch mit anderen mit gemeinsam gelitten hatten. Sie wurden Genossen derer, die so einhergehen. Sie haben den Gefangenen Teilhabe bewiesen, aber sie haben sogar auch ihren Raub ihrer Güter auf sich genommen, und zwar mit Freuden. Das lesen wir in Vers 34. Und anschließend lesen wir auch von der Begründung, das ist ja sehr bemerkenswert. Sie wurden um Christus Willen so verfolgt, dass man selbst sie ihrer Güter beraubt hatte, aber sie haben das mit Freuden aufgenommen. Warum? Weil sie eigentlich die richtige Perspektive hatten. Sie hatten eine Perspektive, die in die Zukunft ausgerichtet war. Sie wussten, da ist ein besserer und bleibender Besitz. Ein Besitz, den uns niemand nehmen kann. Das, was wir hier auf der Erde haben, das ist irdisch, es ist nicht himmlisch. Und wenn es irdisch ist, dann ist es zeitlich und es ist vergänglich. Aber das, was im Himmel ist, das ist ewig, das ist unvergänglich. Sie hatten eigentlich die Lektion von Matthäus 6 sehr gut verstanden, wo der Herr Jesus uns eigentlich dazu auffordert, dass wir uns keine Schätze auf der Erde sammeln sollen, wo Motte und Rost verderben und wo Diebe stehlen. Aber wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln, da wo niemand ran kann, wo niemand uns das rauben kann. Da soll unser, dein, mein Schatz sein. Sie wussten etwas von dem Erbe, wenn wir das mal mit 1. Petrus 1, Vers 8 ausdrücken wollen. Sie wussten etwas von diesem Erbe, das in den Himmel für sie aufbewahrt ist. Diese Perspektive hatten sie, und weil sie dieses Ziel, diese Perspektive fest im Auge behalten hatten, gab ihnen das eben Kraft, in der Gegenwart diese Verfolgung auf sich zu nehmen. Aber dann waren sie unter dem Druck eingeknickt. Sie hatten den Mut verloren. Und da war die Energie, diese Freude des Glaubenslebens war weg, und da brauchten sie Ermunterung. Der Schreiber sagt ihnen, ihr habt Ausharren notwendig. Ihr müsst in der Situation drinbleiben. Und er möchte ihnen gerne Kraft geben, er möchte ihnen gerne eine Perspektive aufweisen, damit sie wirklich Kraft hatten, auszuharren, in der Situation, so schwer sie auch sei, weiterzumachen. Und er sagt ihnen, werft eure Zuversicht nicht weg. Wenn wir jetzt heute in das letzte Jahr hineinschauen, dann war das für viele von uns sicherlich ein sehr bewegtes Jahr, ein sehr turbulentes, unruhiges Jahr, wo wir nicht zuletzt wegen der Pandemie so mal anständig aus unserer Routine rausgerissen worden sind. Und wenn wir es vielleicht auch nicht mit Verfolgung und Gefahren wie bei den Hebräern zu tun hatten, so war das vielleicht doch für uns persönlich wie gemeinschaftlich eben ein schweres Jahr, weil wir schwere Dinge erlebt haben, vielleicht stecken wir noch mittendrin. Das können Schwierigkeiten in der Schule, in der Ausbildung, an der Universität sein, am Arbeitsplatz, vielleicht sogar Arbeitslosigkeit und damit verbundene Engpässe, finanzielle Engpässe. Es können Krankheiten sein, Angst in dieser andauernden Pandemie selbst davon betroffen zu sein. Es kann der Heimgang eines lieben Ehepartners, Elternteils oder Freundes gewesen sein. Es können auch seelische und geistlich schwierige Zeiten gewesen sein, durch die wir hindurchgegangen sind. Aber auch Schwierigkeiten in der Gemeinde, in der Versammlung. All das bedeuten oft druckvolle Situationen, schwere Zeiten für uns. Und da stehen auch wir in der Gefahr, dass wir einknicken, dass wir mutlos aufgeben und eben nicht weitermachen. Aber genau da möchte der Herr uns auch heute ermuntern zu, dass wir ausharren, dass wir darin bleiben. Und natürlich, wenn das letzte Jahr gerade, wenn wir da negative Erfahrungen gemacht haben, das schwer für uns war, dann schauen wir natürlich auch mit einem mulmigen Gefühl in das neue Jahr hinein. Aber wir dürfen doch auch die Erfahrung gemacht haben, dass, wenn auch die Zeiten schwer sind, dass der Herr da ist und dass er hilft. Und dann dürfen wir doch mal kurz innehalten und sehen, auch wo der Herr uns geholfen hat. Und wir dürfen, wie Samuel das einmal gemacht hat, ein Denkmal aufstellen und dürfen einmal festhalten, der Herr hat doch geholfen. Das ist das, was wir in 1. Samuel 7, Vers 12 lesen, wo Samuel einen Stein aufstellt und er sagt dann, oder gibt ihm den Namen Ebenezer, Stein der Hilfe, und sagt, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Und das durften wir doch im letzten Jahr auch erfahren. Der Herr hat geholfen. Und wie wird das in der Zukunft sein? Wie wird das im nächsten Jahr sein? Auch da wird der Herr helfen. Der bei uns bis jetzt hin geholfen hat, der wird uns auch weiterhelfen. Wir dürfen doch ja wirklich auch mit Hebräer 13, Vers 5 und 6 sagen, ich will dich nicht versäumen, das sagt der Herr, diese Zusage, und dich nicht verlassen, sodass wir kühn sagen können, der Herr ist mein Helfer und ich will mich nicht fürchten, was wird mir ein Mensch tun? Der Jesus verändert sich nicht. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Und wie gerade eben schon gesagt, der uns bis jetzt hin geholfen hat, der wird uns auch weiterhin helfen. Der Schreiber an die Hebräer, er ermuntert sie dann dazu, sagt, werft eure Zuversicht nicht weg. Nun, was bedeutet Zuversicht? Wenn wir mal in den Duden hineinschauen, dann steht da, dass es das ein festes Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft ist. Nun, wir wissen nicht, wie die Zukunft sich ganz konkret entwickeln wird. Und wir wollen auch jetzt nicht so vorgehen nach dem Motto, naja, wird schon alles gut werden, wird schon wieder. Mal, jetzt macht ihr mal nicht so hier so viel Angst. Nein, so nicht, sondern tatsächlich dürfen wir ein festes Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft haben. Nicht so lapidar hergesagt, wie wir Menschen das oft tun, sondern weil das ein in Christus begründetes festes Vertrauen ist. Wir sollen eben das Ziel fest im Auge behalten. Und dieses Ziel, da dürfen wir wirklich das feste Vertrauen haben, dass es herrlich wird. Und dieses Ziel möchte der Schreiber jetzt den Hebräern vorstellen. Und das tut übrigens auch der Herr. Bevor er den Weg erklärt, zeigt er das Ziel. Denn wer das Ziel kennt, der hat auch Kraft für den Weg. Und das soll bei den Hebräern so damals sein. Sie sollten ausharren, sie sollten Kraft haben für den Weg. Und deswegen weist der Schreiber ihnen das Ziel auf. Und auch wir müssen das Ziel fest im Auge behalten. Dann werden wir auch, in welcher Situation du und ich auch immer stecken mögen, dann werden wir daraus Kraft gewinnen. Johannes 14 tut der Herr das selber. Dort finden wir die Abschiedsrede des Herrn Jesus, Kapitel 14 bis Kapitel 16 dann eigentlich. Kapitel 17 dann dieses Gespräch, Gebet mit dem Vater. Und in Kapitel 14 sagt er dann, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit wo ich bin, auch ihr seid. Johannes 14, Vers 2 und 3. In Johannes 17 sagt er dann, Vers 24, denke ich, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir seien, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Der Herr Jesus möchte uns bei sich haben, im Haus des Vaters. Und er gibt uns hier, den Jüngern damals wie uns heute, die Garantie, dass er uns dahin holen würde. Er selber würde die Stätte bereiten. Damit ist gemeint, dass der Jesus jetzt auch als Mensch in den Himmel gegangen ist. Und er ist der Erstling da, 1. Korinther 15. Und da, wo ein Erster ist, da ein Erstling da ist, da folgen weitere, die dann auch dort sein werden. Und dann sehen wir eben in den verbleibenden Versen von Kapitel 14 und dann 15 und 16, wie der Jesus den Weg den Jüngern erklärt. Und das waren nicht immer nur angenehme Punkte, die er ihnen da erklärt, sondern auch schwierige Punkte, wo er ihnen sagt, die Welt hat mich gehasst, die wird euch genauso hassen. Aber er geht so zart mit den Jüngern vor, dass er ihnen erst das Ziel vor die Augen stellt. Das sollte ihnen Kraft geben, auch den Weg bis zum Ende gehen. Und er selber würde die Garantie sein, dass sie diesen Ziel tatsächlich erreichen würden. Kommen wir zurück zum Hebräerbrief, dieser zweifache Blick nach vorne. Das ist einmal, dass der Schreiber ihnen sagt, es gibt einmal Lohn, es gibt Belohnung und der Herr kommt bald. Das ist dieser Vers, den wir gerade eben gelesen haben. Und beides hängt natürlich zusammen. Wenn wir einmal nach Offenbarung 22, Vers 12 gehen, dann lesen wir dort, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Es gibt Lohn. Die Motivation natürlich hier auf der Erde für Gott zu leben, für den Herrn Jesus, die ist die Liebe zu Christus und der Gehorsam zu ihm. Das ist nicht der Lohn an sich. Und doch wollen wir den Lohn nicht kleinreden, denn der Herr stellt ihn uns vor und das eben nicht ohne Grund. Für die Hebräer war natürlich auch diese Belohnung, dieses himmlische Vaterland, diese vollkommene Errettung, diese ewige vollkommene Errettung. Aber wir wollen das jetzt auch mal ausweiten. Es gibt eben Lohn. Für alles, was wir für Christus an Hohn und Spott auf uns genommen haben, da gibt es Lohn. Für jede Milde und Gütigkeit, auch an denen, die uns nicht wohlgesonnen sind, da gibt es Lohn. Für jeden Dienst der Liebe an den Gläubigen, und wenn es eben nur ein Becher kalten Wassers ist, da gibt es Lohn. Es gibt Lohn für jede Arbeit, jeden Dienst, den wir im Reich Gottes ausgeführt haben. Es gibt Lohn für jedes geduldige Ausharren in Schwierigkeiten und Erprobungen. Und der Herr stellt uns das eben vor, dass es eben Lohn gibt. Unsere Sprache ist es, dass wir sagen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig sind, aber der Herr in seiner unendlichen Gnade stellt uns diesen Lohn vor, unsere Augen, damit es uns motiviert, weiterzugehen. Aber dann kommt eigentlich das Beste noch. Und das ist, der Herr kommt bald. Hebräer 10, Vers 37, den Vers haben wir gelesen, noch eine kleine Zeit und der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben. Die Zeit, in der wir gerade noch leben, ist dadurch gekennzeichnet, dass wir durch Glauben wandeln und nicht durch Schauen. 2. Korinther 5, Vers 7. In 1. Petrus 1, Vers 8, da sagt Petrus den Empfängern, den ihr, obgleich ihn nicht gesehen habt, liebt, an welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude vorlockt. Nicht sehen und doch lieben. Glauben, obwohl wir nicht gesehen haben. Das ist eben die Kennzeichen dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Wir dürfen mit den Augen unseres Herzens gleichsam doch schon sehen. Da ist der Jesus auf dem Thron zu Rechten Gottes, aber wir sehen ihn noch nicht wirklich. Deswegen ist die Zeit durch Nichtsehen, durch Glauben gekennzeichnet. Aber es wird doch einmal der Moment kommen, da werden wir den Herrn Jesus sehen, wie er ist. 1. Johannes 3, Vers 2. Der Jesus steht gleichsam bereit zu kommen und uns zu sich in das Vaterhaus zu holen. Und wie wird das dann wohl sein, wenn er uns in den Wolken, in der Luft entgegenkommt? Er, der Mann von Golgatha, der, wie wir es in Galater 2, Vers 20 lesen und ganz persönlich auch auf uns anwenden dürfen, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Möge es doch sein, dass wir eine Sehnsucht danach haben, den Herrn Jesus zu sehen und bei ihm zu sein. Seine Sehnsucht ist noch viel, viel, viel größer. Aber wir wollen ihn doch wirklich auch erwarten, dass er bald kommt. Und die Bibel könnte dann eigentlich gar nicht in feierlicheren Worten aufhören, als mit diesen, die wir dann in Offenbarung auf den letzten Blättern der Bibel halt lesen. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Das lesen wir dann in Offenbarung 22, Vers 20. Das ist gleichsam die letzte Botschaft des Herrn an seine Gemeinde, an die Versammlung. Und möge die Antwort in unseren Herzen doch dann tatsächlich sein, Amen, komm, Herr Jesus. Möge der Herr uns wirklich in einer erwartenden Haltung finden. Das wird unsere Prioritäten total richtig setzen hier auf der Erde, wenn wir diese Erwartungshaltung seines baldigen Wiederkommens haben. Der Herr kommt bald. Lass uns diese wenigen Schritte, die wir noch zu gehen haben, wirklich mit Ausharren laufen. Dieses Ziel seines baldigen Kommens und wenn er kommt, kommt auch sein Lohn, wirklich fest ins Auge halten. Vielleicht 2021. Vielleicht 2021.